5. Mose 18, die Verse 9 bis 22. Hört das Wort Gottes. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer, oder einer, der Geisterband oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greueln will, vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz dem Herrn, deinem Gott, halten. Denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, dein Gott, am Horeb erbeten hast. Am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, erleuchte unseren Alltag, unser Leben durch dein Wort und deine Wahrheit, damit wir so wandeln vor dir, wie du es von uns forderst. Herr, gib uns deinen Geist, damit wir dein Wort verstehen. In Jesu Namen. Amen. Wenn es euch ein bisschen so geht wie mir, dann seid ihr vielleicht von Zeit zu Zeit kreativ oder ihr versucht zumindest kreativ zu sein. Wir sind vielleicht nicht alle gleich Künstler, also wenn ich versuche, ein Bild zu malen, dann scheitert das ziemlich schnell und wird ein Desaster. Doch ich glaube, jeder Mensch hat eine gewisse kreative Ader und ist in der einen oder anderen Sache kreativ. Vielleicht beim Kochen, vielleicht ist jemand beim Schreiben kreativ, vielleicht beim Handwerken, vielleicht ein ganz anderes Gebiet im Alltag, in dem wir kreativ sind. Gott hat den Menschen seinem Bild geschaffen. Und weil wir in seinem Bild geschaffen sind, glaube ich, dass wir selbst auch schaffen. Gott hat kreativ gewirkt und ich glaube, ein Teil seiner Kreativität liegt im Menschen. Ich glaube, Kreativität ist eine Gabe Gottes, die der Mensch mitbekommen hat. Beim anderen vielleicht mehr ausgeprägt als beim anderen. Aber wir schauen uns oft alltägliche Gegenstände an und denken, schön. Schauen uns eine Tasse an und denken, praktisches Ding, da kann ich meinen Tee, meinen Kaffee raustrinken. Aber irgendwann hat irgendein Mensch in seiner Kreativität diese Tasse entwickelt. Irgendein Mensch hat sich gedacht, heiße Getränke aus der Hand trinken funktioniert nicht. Und hat angefangen, ein Gefäß zu bauen und hat angefangen, diese Tasse zu entwickeln. Und für uns ist es Alltag, für ihn war es aber ein Prozess, der vielleicht mit Prototypen und allen möglichen Zusammenhängen, ein kreativer Prozess, der zu etwas geführt hat. Und viele Dinge unseres Alltages sind eigentlich Ergebnisse eines kreativen Prozess. Kreativität ist ein Teil unseres Alltags und es ist etwas Gutes. Jeder Mensch ist auf seine Weise kreativ. Doch wir dürfen trotz all der Kreativität und der Gabe Gottes nie vergessen, dass der Mensch auch Sünder ist. Und dass alle Kreativität auch falsch genutzt werden kann. Und was wir heute Abend sehen in diesem Text ist, dass Menschen in ihrer Kreativität dann vor allem falsch handeln, wenn es darum geht, wie Gott angebetet werden will. Wie Gott angebetet wird. Menschen haben nachgedacht und haben Gott erkannt, das sagt uns Paulus in Römer 1, dass es Gott gibt, aber wie sie Gott anwenden, ist am Ende falsch. Genau davor warnt Mose das Volk Gottes und er warnt damit auch uns. Er warnt uns davor, nicht danach zu fragen, wie die Völker Gott angebetet haben oder ihre Götter angebetet haben, sondern wir sollen danach fragen, was Gott fordert. Und das ist letztendlich der Titel der Predigt. Wir sollen dem wahren Propheten folgen. Folge dem wahren Propheten. Wir werden zwei Dinge betrachten. Wir werden zuerst den falschen Weg betrachten und dann den richtigen Weg. Mose malt uns ein Bild, was schwarz-weiß ist. Mose sagt, es gibt ein richtig und ein falsch. Und was wir als erstes betrachten, ist das Falsche, der falsche Weg. Mose beginnt das Volk zu warnen, sie sollen nicht lernen, nach den Gräueln der Völker zu handeln. Mose warnt das Volk davor, nicht zu fragen, wie haben diese Völker ihre Götter angebetet. Und vielleicht könnten wir von dem, wie sie ihre Götter angebetet haben, ein bisschen was übernehmen, vielleicht was abschauen. Die Israels Identität war bis zu diesem Zeitpunkt im Prinzip dadurch geprägt, dass sie von Abraham abstammen und dass Gott sie aus Ägypten geführt hat. Wenn man die Geschichte Israels bis zu diesem Zeitpunkt betrachtet, bestand sie im Prinzip daraus, dass Gott Abraham berufen hat und dann sehen wir in 1. Mose die ganze Geschichte der ersten Familien und dann kommen wir an, dass sie in der Sklaverei sind und dass Gott sie aus der Sklaverei führt. Und jetzt stehen sie vor dem verheißenen Land. Und die Frage ist jetzt, wie geht ihre Identität weiter? Was kennzeichnet Israel jetzt? Was kennzeichnet ihren Gottesdienst? Wie werden sie Gott anbeten? Wie werden sie Gott ehren? Wie sollen sie Gott opfern? Und als Menschen neigen wir dazu, in solchen Fragen, wo wir nicht wissen, was jetzt kommt, wie wir was tun sollen, Vergleiche anzustellen. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Was haben andere Menschen gemacht? Und das machen wir in vielen Bereichen im Leben. Wenn wir ein gewisses Essen kochen wollen, dann fragen wir uns, aber wie funktioniert das? Und wir schauen uns Rezepte an. Und wenn unser Essen nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann fragen wir Personen, die es können, die so ein Essen schon mal gemacht haben, wo wir wissen, dass es schmeckt. Wir versuchen zu vergleichen, wir versuchen von anderen Dingen abzuschauen. Vielleicht schauen wir uns YouTube-Videos an. Wenn man etwas reparieren muss, dann beim ersten Mal versucht man, jemanden zu finden, der es kann, um von ihm zu lernen, um abzuschauen. Jede Ausbildung, jedes Studium ist im Prinzip Lernen von anderen. Wenn wir in die Schule gehen, erklärt uns der Lehrer was und wir lernen es von dem Lehrer. Wenn wir im Studium sind, lernen wir von dem, was viele, viele, viele Menschen vor uns schon erforscht haben und bauen darauf auf. Aber warum ist genau diese Methode jetzt falsch? Warum sagt Gott jetzt, ihr sollt genau das nicht machen, wenn es darum geht, mich anzubeten? Warum warnt Gottes Volk denn jetzt genau vor dieser Tatsache? Ich glaube, die Antwort ist klar. Es geht hier nicht um irgendwelche alltäglichen Dinge. Es geht hier um das Wichtigste im Leben, nämlich die Anbetung Gottes. Es geht darum, wie Gott angebetet werden will. Es geht darum, dass Gott klar festgelegt hat und festgesetzt hat, was er will und was er nicht will. Und wenn wir diesen Text betrachten, dann sehen wir, wie sehr das, was die Völker getan haben, Gott ein Gräuel ist, wie sehr es Gott hasst. Mose gibt uns eine ganze Liste mit Dingen, die Gott hasst, aber die Menschen dennoch getan haben. Gott sagt, dass unter euch niemand gefunden werden darf, der seine Kinder opfert. Achtet darauf, es soll niemand unter euch gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Die Heidenvölker haben ihre Kinder teilweise geopfert und haben gedacht, sie tun Gott damit einen Gefallen. Und wir wissen, dass Gott klar macht, dass niemand Menschenblut unrechtmäßig vergießen darf. 1. Mose sagt ganz klar, wessen Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Und selbst, obwohl Gott die Erstgeburt allem fordert, die Erstgeburt aller Tiere und sogar der Menschen, hat Gott in seinem Gesetz eingesetzt, dass die Erstgeborenen Menschen ausgelöst, also rausgekauft werden sollen. Kein Mensch soll geopfert werden. Es soll kein unschuldiges Blut vergossen werden. Doch darum, das ist nicht alles. Die Völker in Kanaan haben alles gemacht, was man nur machen konnte. Wahrsagerei, Zeichendeuterei. Sie hatten Menschen, die irgendwelche Zeichen gedeutet haben und daraus die Zukunft voraussagen wollten. Sie hatten Leute, die mit Geistern geredet haben, die Tote beschworen haben. Und all das, um die Zukunft herauszufinden. Sie haben Menschen gehabt, die Zauberei betrieben haben. Und damit ist nicht ein David Copperfield gemeint, der durch Illusionen und Spiegel und viel Rauch und irgendwelchen Ablenkungen Tricks machen konnte, sondern Leute, die wirklich übernatürliche Dinge getan haben. Und damit gemeint haben, sie würden Gott verherrlichen. Sie hatten Hellseher und alles andere. Und Gott sagt, dass es ihnen ein Greuel ist. Gott will nicht, dass sein Volk diese Dinge tut. Gottes Volk soll sich nicht mit Geistern einlassen oder mit Toten oder mit Menschen, die sich mit ihnen einlassen. Und die Frage ist, warum nicht? Warum sollen wir es nicht tun? Die Antwort ist klar. Wenn etwas nicht von Gott kommt und trotzdem übernatürlich ist, dann kann es nur vom Teufel und Dämonen gewirkt sein. Wenn Menschen Geister beschwören und von Geistern irgendwas hören und sehen wollen und das tun, dann ist es die Frage, ob sie sich entweder selbst betrügen und sich einreden, dass sie das gesehen haben, oder ob es vielleicht nicht dämonisch ist. Antigöttlich, wenn man so will. Und klar, das ist jetzt gut zu wissen, dass Israel es nicht tun sollte. Und wir leben ja nicht in Kanaan und wir sind ja gebildet. Wir leben ja im Westen, wir leben ja nach der Aufklärung. Also dieses ganze Naturvölkerische haben wir ja gar nicht mehr. Was hat das mit uns zu tun? Okay, man hört ab und zu von Wahrsagern oder von Zigeunern, die meinen, die Zukunft voraussagen zu können. Man hört ab und zu von Kindern und Jugendlichen, die vielleicht Gläserrücken oder sowas spielen. Aber wirklich haben wir damit nichts mehr zu tun. Stimmt. Aber die Versuchung des Prinzips ist immer noch da, nämlich Dinge zu übernehmen, die unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Bekannten tun, um sie in unsere Anbetung, in unseren Gottesdienst einzubinden. Es gibt unter Missionstheologen den Trend, dass wenn man in eine Kultur geht, das erste Ziel ist, so viel der Kultur zu übernehmen wie möglich. So viele Praktiken und so viele Ausübungen, die sie haben, mit in den christlichen Gottesdienst zu übernehmen. Bedeutet, man hört, dass es manchmal darum geht, Musik zu übernehmen. In vielen afrikanischen Ländern heißt es immer, ja, aber wir brauchen Trommelmusik und so weiter. Aber es wird oft nicht bedacht, dass diese Musik benutzt wurde, um sich in Trance zu bringen, um ihre Naturgötter anzubeten. Manchmal hört man sogar, dass manche Missionare Strukturen von Opferkulten, von Götzendienst in den christlichen Gottesdienst mit übernehmen. Weil man relevant sein will, weil man die Leute erreichen will. Und manche würden sogar sagen, dass wir das tun müssen, damit wir nämlich von den anderen Kulturen lernen. Wer sind wir, dass wir behaupten, zu wissen, wie Gott angebetet werden will? Vielleicht haben andere Kulturen auch ihre Erfahrungen mit ihren Göttern. Doch genau da sagt Gott, das ist falsch. Es ist gegen den Willen Gottes. Gott fordert von uns, dass wir ihn so anbeten, wie er es uns in seinem Wort offenbart. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Kultur verstehen sollen, in der wir arbeiten. Es gibt ein gutes Beispiel, als die PCA, also die Presbyterian Church in America, angefangen hat, die südamerikanischen Länder zu missionieren, sind sie zeitgleich nach Argentinien und nach Brasilien gegangen. Und in Argentinien haben die Missionare angefangen, Gottesdienste zu feiern auf Englisch, mit englischen Liedern und englischen Predigten. Und die Gemeinde, die presbyterianische Kirche in Argentinien ist ziemlich klein. Aber als sie nach Brasilien gegangen sind, ist das Erste, was sie gemacht haben, Portugiesisch zu lernen. Und haben angefangen, die Kultur zu verstehen und haben angefangen, die Gottesdienste auf Portugiesisch zu halten. Mit portugiesischen Predigten und portugiesischen Liedern und Psalmen. Und die aktuellsten Zahlen in Brasilien sind, dass die presbyterianische Kirche 3 Millionen Mitglieder hat. Und natürlich, es ist die Gnade Gottes, dass 3 Millionen Menschen das Evangelium hören und zum Glauben kommen und umkehren. Aber ich denke, es ist auch berechtigt, dass man die Kultur versucht zu verstehen und mindestens die Sprache lernt. Das ist aber keine Ausrede dafür, falsche Dinge der Kultur in den Gottesdienst zu übernehmen und zu versuchen, mit diesen falschen Dingen Gott anzubeten. Im Endeffekt sagt Gott uns eigentlich, dass unser Gottesdienst sich von dem Gottesdienst der Welt unterscheiden muss. Wenn die Welt sagt, dass gewisse Dinge wichtig sind und entscheidend sind, dass der Mensch interessiert ist, dann sagt Gott, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir nach deinen Maßstäben anbeten. Unsere Frage sollte nicht sein, was machen unsere Nachbarn und Freunde in ihrer Freizeit gerne und können wir das nicht in den Gottesdienst übernehmen? Wenn wir das machen würden, dann müsste jeder Gottesdienst mit PlayStation, Xbox und riesen Bildschirmen ausgestattet sein, damit wir unsere Freunde erreichen könnten. Unsere Frage sollte sein, was fordert Gott in seinem Wort und wie können wir das anwenden? Achte darauf, was Gott in Vers 13 sagt. Du aber sollst dich ganz dem Herrn deinen Gott halten, an den Herrn deinen Gott halten. Man könnte übersetzen, du sollst dich an den Herrn deinen Gott hängen. Das ist die Idee hier. Die Idee ist, dass wir uns nicht an das hängen, was die Welt und unsere Freunde machen, was nicht unbedingt falsch sein muss. Aber wenn es um die Anbetung Gottes geht, dann sollen wir uns an Gott hängen und an ihn hängen und fragen, was sollen wir tun? Gott nimmt seine Anbetung so ernst, dass er sagt, dass die Völker, die in Kanaan sind, genau dafür vertrieben werden, weil sie falsche Gottesdienste durchgeführt haben. Weil sie falsche Methoden verwendet haben. Und er sagt, er wird auch jeden Israeliten bestrafen, der so handelt. Wir sehen also, dass Gott uns ziemlich stark vor dem falschen Weg warnt. Abgesehen von den extremen Situationen, die in Kanaan geherrscht haben, warnt uns Gott davor, dass wir nicht danach fragen, was unsere Nachbarn und Freunde und Bekannte tun, sondern dass wir danach fragen, was Gott tut. Aber dann ist die Frage, worauf sollen wir schauen? Wo sollen wir den Rat herholen, wie wir Gott dienen und anbeten sollen? Das ist die Frage, die am Ende bleibt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich zum richtigen Weg. Was ist denn nun der richtige Weg, wenn wir gerade gesehen haben, dass das, was die Völker in Kanaan getan haben, der falsche Weg war? Muss es ja auch einen richtigen Weg geben. Das Interessante ist, dass wir nirgendwo im Wort Gottes und auch hier nicht eine feste Liturgie, eine feste Struktur finden, einen 10-Punkte-Plan, der wie der Gottesdienst perfekt wird. Gott gibt Mose hier nicht 8 Punkte und sagt, diese 8 Punkte müsst ihr im Gottesdienst tun. Wir finden Dinge, die getan werden müssen. Und von denen wir nicht abweichen können. Israel hatte ziemlich klare Strukturen durch die Opfer und wie die Opfer durchgeführt werden mussten. Aber was Mose hier dem Volk gibt, was Gott dem Volk durch Mose gibt, ist ein Prinzip, an das wir uns halten sollten. Ein generelles Prinzip. Das Prinzip ist, wir kommen zu dem richtigen Ergebnis, wenn wir auf den richtigen Propheten hören. Wir erkennen, was wir tun sollen, wenn wir die richtigen Worte hören. Mose verspricht dem Volk hier, Gott verspricht dem Volk einen Propheten wie Mose selbst. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Und dann in Vers 18 zitiert Mose Gott selbst, wo Mose sagt, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder wecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Mose sagt dem Volk, dass sie einen Propheten erhalten sollen, der vor Gott selbst eingesetzt ist. Ein Propheten, der das Wort Gottes reden soll, die Worte, die Gott selbst in seinen Mund legt. Ein Propheten aus ihrer Mitte. Und dieser Prophet soll das Volk leiten. Und zwar nicht durch seine eigenen Worte, nicht durch seine eigenen Ideen, sondern durch das Wort Gottes. Und achte darauf, wie Mose diesen Propheten einleitet, wie er zu diesem Propheten überleitet. In Vers 16, er sagt, ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott am Horeb, erbeten hast, sollte also eigentlich unser Gebet sein, einen Mittler zu haben. Am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Vielleicht erinnert ihr euch daran, Israel war am Berg Sinai, am Berg Horeb, und der Berg stand in Flammen und Rauch, und mitten aus dem bebenden Berg kam die Stimme Gottes und hat zum Volk gesprochen, und die Stimme Gottes kam so, dass das ganze Volk sie gehört hat. Und die Reaktion des Volkes war nicht, ja, endlich hören wir die Stimme Gottes, sondern Angst und Furcht. Das Volk wusste, wenn Gott zu ihnen redet, in dem Zustand, in dem sie sind, verdienen sie Gericht. Gott müsste sie richten. Und deshalb sind sie zu Mose gegangen und haben einen Mittler gesucht. Jemand, der zwischen sie und dem Volk vermittelt. Jemand, der für sie zu Gott spricht und der zu ihnen von Gott spricht. Und was war Gottes Reaktion? Gottes Reaktion war, sie haben recht. Sie haben recht geredet. Das ist ein Unterschied zu vielen Christen, mit denen ich heutzutage zu tun habe. Wie viele Geschwister habe ich schon gehört, die immer wieder gesagt haben, sie haben das Verlangen, Gottes Stimme zu hören. Sie wollen Gott wirklich audiell hören. Sie wollen seine Worte hören. Doch jeder in der Geschichte, von dem wir wissen, dass er das Wort Gottes wirklich gehört hat, der Gott wirklich gehört hat, hat Angst gehabt. Und hatte Angst vor Gericht. Er hatte Angst um sein Leben. Und deshalb hat Gott einen Propheten berufen. Deshalb hatte Gott Mose berufen, dass er zwischen dem Volk und ihm steht. Aus Gnade. Aus Gnade. Wir denken, ach, welch ein Privileg, war ja ich doch Mose gewesen. Es war kein Privileg. Mose musste ziemlich viel durchmachen. Die Propheten, die nach ihm kamen, mussten ziemlich viel durchmachen. Es war Gnade Gottes, dass er einen Mittler eingesetzt hat, der zwischen dem Volk und ihm vermittelt. Und Mose sagt nun, es soll noch einmal so ein Prophet auftreten. Und auf diesen Propheten soll Israel hören. Auf diesen Propheten sollten dann wahrscheinlich auch wir hören, wenn das die Realität ist. Und Gott sagt sogar in Vers 19, dass derjenige, der auf diesen Propheten nicht hört, bestraft werden sollte. Derjenige, der die Worte dieses Propheten nicht glaubt, der sollte bestraft werden. Doch die Frage, die sich stellt, ist, wer ist dieser Prophet gewesen? Als Mose starb und von Gott selbst begraben wurde, lesen wir in Kapitel 34. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Als Mose starb, war dieser Prophet noch nicht aufgestanden. Als Mose seinen Stab an Josua weitergegeben hat, war Josua nicht dieser Prophet. Josua war ein guter Mann und ein Führer des Volkes, aber nicht der Prophet, der kommen sollte. Wer war also dieser Prophet? War es vielleicht einer der großen Propheten, Elia oder Elisa, Jesaja, Jeremia? War es vielleicht einer der kleinen Propheten, Amos, Hosea? War es vielleicht Johannes der Täufer? Wer war dieser Prophet, der kommen sollte? Und die Antwort ist Christus. Alle diese großen Propheten, selbst Mose oder Elia, Elisa, Jesaja, sie alle waren Typen, Prototypen, auf denen der kommen sollte, auf den einzig wahren Propheten, auf Christus. Petrus in der Apostelgeschichte 3 predigt, macht deutlich, dass Christus der Prophet ist, von dem Mose gesprochen hat. Er zitiert diese Worte. Petrus zitiert diese Worte: Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und deutet sie auf Christus. Wir können nicht drumherum, um anzuerkennen, dass Christus dieser Prophet geworden ist. Er ist die Erfüllung dieser Verheißung, dieses Versprechens. Er ist der wahre Prophet, auf den wir hören müssen. Und er kam aus der Mitte seiner Brüder. Er war ein geborener Israelit aus dem Stamm Juda, ein Sohn Davids. Und Jesus machte immer wieder deutlich, dass alles, was er tut und alles, was er sagt, nicht aus ihm kommt, sondern von seinem Vater, von Gott kommt. Die Worte, die er gesprochen hat, sind die Worte, die der Gott ihm in den Mund gelegt hat. Alles, was er angekündigt hat, ist geschehen oder wird geschehen. Jesus hat seinem Jünger mehrmals vorausgesagt, dass er gekommen ist, um zu leiden, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort von den Pharisäern und Schriftgelehrten und Hohenpriestern verklagt werden wird. Wenn wir den Test nehmen aus 5. Mose und uns fragen, wer ist ein wahrer Prophet, dann ist Christus der, auf den alles zutrifft. Er ist der wahre Prophet. Wir sollten uns also nicht fragen, was unsere Freunde und Verwandte und Bekannte machen. Wir sollten uns fragen, was Christus gepredigt hat, was Christus verkündigt hat. Wir sollten auf seine Worte achten und nicht auf die Worte und Ideen der Welt. Denn wenn wir nicht auf Christus hören, dann bringt es Strafe mit sich. Es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Das ist nichts anderes wie Gericht. Und wir wissen, dass diejenigen, die Christus nicht glauben, am Ende gerichtet werden. Einige wurden zu Jesu Lebzeiten gerichtet, einige werden am Endgericht gerichtet werden, wenn nicht alle, die nicht glauben. Und umso mehr sollten wir auf Christus hören, weil wir noch mehr wissen, was diese Strafe am Ende bedeutet. Strafe bedeutet nicht einfach nur gesteinigt zu werden und tot zu sein, sondern es bedeutet ewige Strafe und ewiges Gericht. Wir sollten vor allem auf ihn hören, wenn er uns auffordert, Buße zu tun und umzukehren. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die erste Predigt Jesu war, aber die erste Predigt höchstwahrscheinlich, die uns zumindest überliefert ist, ist aus Markus 1, Jesus sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Wir sollten auf diese Worte hören. Buße tun, Vergebung unserer Sünden bitten und auf ihn hören und ihm folgen. Was Gott hier macht, indem er einen Propheten beruft ist, er fordert uns auf ihn zu schauen, auf seine Worte zu schauen. Gott verheißt uns keinen Propheten, der weise ist und klug ist, sondern einen Propheten, der Gottes Worte gesprochen hat. Wenn wir auf Jesus hören wollen, dann hören wir auf Gott. Wenn wir Jesus gehorsam sind, sind wir Gott gehorsam. Und es fällt uns manchmal schwer und wir sind oft ungehorsam. Doch dank der Gnade Gottes können wir immer wieder Vergebung empfangen. Wir können Buße tun und uns wieder in Gehorsam wandeln. Lasst uns nicht wie Israel sein, die angefangen haben, darauf zu hören und danach zu fragen, was die Völker um sie herum getan haben. Ich denke, das beste Beispiel, was wir dafür haben, ist Saul, der angefangen hat, Totenbeschwörer und Geisterbeschwörer aufzusuchen. Und sein Ende war nicht sehr schön. Und es hat Gericht über ihn gebracht. Lasst uns das Volk Gottes sein, das den Propheten sucht, den Gott selbst berufen hat. Und nach diesem Propheten fragen und nach seinen Worten handeln.